NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zur Sendung. Mein Name ist Karin Bensch. Schön, dass Sie dabei sind. Und das sind heute Abend einige unserer Themen. Bombenanschlag auf UN-Gebäude. Wer steckt hinter dem Angriff auf den Sitz der Vereinten Nationen in Nigeria? Gaddafis Getreue werden umzingelt. Die Rebellen nehmen Tripolis immer weiter ein. Vom ehemaligen Machthaber Gaddafi bislang keine Spur. Und Gorleben an der Belastungsgrenze. Das Zwischenlager für Atommüll strahlt mehr als gedacht. Die Anwohner protestieren. Dazu auch unser Kommentar. Dicke Rauchwolken waren zu sehen über dem Gebäude der Vereinten Nationen in Abuja, der Hauptstadt von Nigeria. Zunächst war unklar, was da überhaupt passiert war. Doch dann kam allmählich heraus, es war ein Bombenanschlag, ein Selbstmordanschlag. Traurige Bilanz, viele Menschen wurden dabei getötet oder verletzt. Mark Dugge hat die Einzelheiten.
Wir sind schockiert über diesen furchtbaren Anschlag gegen die Vereinten Nationen. Es handelt sich hier um internationalen Terrorismus. Solch ein Attentat kann überall passieren. Es ist ein Angriff auf die Weltgemeinschaft und wir sind sehr, sehr traurig darüber.
Staatssekretärin Viola Onwuli ist erschüttert. Wie andere Regierungsmitglieder ist sie sofort zum Anschlagsort geeilt. Was sie sieht, ist ein Bild des Schreckens. Sanitäter bergen Leichen, tragen Verletzte aus dem Gebäude. Das Erdgeschoss des UNO-Hauptquartiers ist zerstört. Um 11 Uhr morgens war ein Honda auf das UNO-Gelände gerast, hatte die Sicherheitsabsperrungen durchbrochen und war ins Hauptgebäude gekracht. Dort zündete der Fahrer die Bombe. Die Explosion erschütterte die Stadt. Ein Selbstmordattentat auf einem der vermeintlich sichersten Gelände von Abuja, mitten im feinen Diplomatenviertel. Rund 400 Mitarbeiter arbeiten hier. Einige kamen mit dem Schrecken davon. Ich war im Bad und auf einmal stürzte alles ein. Ich bin schnell rausgerannt. Als ich draußen war, sah ich all die Menschen, viele von ihnen schwer verletzt, sehr viele. Ich war zu Hause, als meine Kollegin mich angerufen hat. Ich bin dann sofort zum UN-Gebäude gerannt. Ich habe viele Leichen gesehen, mit abgerissenen Gliedmaßen und offenen Körpern. Es sieht wirklich aus wie ein Schlachtfeld.
Die Zahl der Toten könnte noch steigen. Viele Verletzte sollen sich in einem kritischen Zustand befinden. Die Krankenhäuser haben um Blutspenden gebeten. Nigeria hat in den vergangenen Monaten viele Anschläge erlebt. Im Zentrum des Landes wurden Biergärten, Lokale und Militäreinrichtungen angegriffen. In Abuja explodierte ein Sprengsatz vor dem Polizeihauptquartier. Zu den Anschlägen bekannte sich die radikal-islamische Sekte Boko Haram. Sie will in ganz Nigeria die islamische Rechtsprechung der Scharia durchsetzen und verurteilt einen westlichen Lebensstil. Husseini Abdu, Landesdirektor der Organisation Action Aid.
Boko Haram ordinarily is a movement of young Muslim activists.
Boko Haram ist eine Bewegung muslimischer junger Leute, die man getrost als Fanatiker bezeichnen kann. Sie lehnen westliche Erziehung ab, glauben, dass diese Bildung schlecht sei für einen guten Moslem. Die Radikalisierung hängt stark mit der schlechten wirtschaftlichen Lage zusammen. Boko Haram ist zum Sammelbecken geworden für junge Leute ohne Bildung, ohne Job.
You find the most young people who didn't have jobs in the urban areas were the followers of this.
Vielen bereitet Sorge, dass es sich bei Boko Haram nicht mehr nur um eine isolierte Bewegung radikaler Studenten handelt. Das US-Militär gab gerade bekannt, dass die Gruppe in engem Kontakt zur Terrororganisation Al-Qaida stehen soll. Sicher ist dagegen, dass die Tat von neuer Qualität ist. Erstmals wurde in Nigeria ein Gebäude der internationalen Gemeinschaft angegriffen. Die Botschaft ist klar. Niemand ist mehr sicher in Abuja. Auch Diplomaten nicht.
Und wie soeben gemeldet wird, hat sich die militante Islamistengruppe Boko Haram zu dem aktuellen Anschlag bekannt. Wir halten sie auf dem Laufenden. Haus für Haus, Straße für Straße rücken die Rebellen in die libysche Hauptstadt Tripolis vor. Vor allem in das südliche Stadtviertel. Dorthin haben sich die letzten Getreuen des ehemaligen Machthabers Gaddafi zurückgezogen. Es gibt also immer noch Kämpfe in Tripolis und auch an anderen Orten in Libyen. Und wo es Kämpfe gibt, da gibt es auch Tote und Verletzte. Cornelia Wegerhoff hat Einblicke in ein Krankenhaus gewonnen, in dem Erschreckendes zu sehen ist.
Seit 5 Monaten ist sie in Libyen im Einsatz, die deutsche Krankenschwester Anja Wolz. Als medizinische Koordinatorin leitet sie eines der Hilfsteams von Ärzte ohne Grenzen. Zurzeit unterstützt sie mit 6 Kollegen die Notaufnahme der Universitätsklinik in Essaouira. Die Kämpfe dort haben endlich nachgelassen, berichtet die Helferin. Doch immer noch werden stündlich Verletzte eingeliefert.
Draußen die Ambulanzen kommen, bekriegen schwer verletzte Patienten mit Schussmund, mit Verletzungen durch Schrapnellen, Verbrennungen, Brüche von Tripoli.
In der libyschen Hauptstadt, gut 50 Kilometer von Anja Wolls Standort entfernt, sind die Krankenhäuser nach den weiter anhaltenden Feuergefechten zwischen Gaddafi-Getreuen und Rebellen völlig überfüllt. Es fehlt nicht nur Personal, weil Ärzte und Pfleger geflohen sind, es fehlt an allem.
Angefangen von Verbandsmaterial über Infusionen, Antibiotikas, spezielle chirurgische Instrumente, wird es immer noch sehr dringend gebraucht in Tripoli.
Und noch etwas ist inzwischen überall in Libyen knapp: Treibstoff. Das klingt wie ein makaberer Witz in einem der ölreichsten Länder der Welt. Doch für die Patienten von Anja Wolz ist das Ganze lebensgefährlich. Denn wegen der häufigen Stromausfälle müssen die Generatoren mit Diesel betrieben werden und auch die Rettungswagen brauchen Sprit. Das hat zur Folge,
dass es nicht genug Ambulanzen gibt, dass sehr viele Patienten auch mit privaten Autos hierher gebracht werden.
So wie die Frau, die in Tripolis von einem Heckenschützen getroffen wurde und einen Bauchschuss erlitt. Ihre Angehörigen suchten erst verzweifelt nach einem Rettungswagen, dann nach Hilfe in einem der überlasteten Krankenhäuser vor Ort. Schließlich fuhren sie die Schwerverletzte selbst, die 50 Kilometer nach Assaouira. Die Frau war eigentlich nur mit ihrer Tochter und ihrer Schwester über die Straße gegangen, als plötzlich die Schüsse fielen, weiß Anja Wolz. Sie ist wütend, dass der Krieg in Libyen so viele Unschuldige trifft.
Ich habe jetzt nicht genaue Zahlen, aber ich denke, 50% der Verletzten, die wir sehen, sind Zivilisten. Und das ist dann schon sowas, was mich sehr sauer auch macht.
Die deutsche Krankenschwester hofft, dass sich die Lage nun ändert. Denn das UN-Sanktionskomitee hat die erste Euro-Milliarde des eingefrorenen Gaddafi-Vermögens freigegeben. Das Geld soll für humanitäre Zwecke verwendet werden, auch für die medizinische Grundversorgung, wie Mahmoud Djibril vom Nationalen Übergangsrat angekündigt hat. Der Versorgungsnotstand in Libyen ist massiv, auch Lebensmittel sind knapp und seit Monaten warten die meisten Libyer auf ihre Gehälter. Mit Nachdruck forderte Djibril deshalb auch die Freigabe der weiteren Milliarden. Auch in Deutschland liegen noch Unsummen auf den gesperrten Konten des größten Diebes von Libyen, wie die Menschen dort sagen. Gaddafi mochte sogar in seinen unterirdischen Geheimtunneln nicht auf seinen privaten Luxus verzichten. Und für sein medizinisches Wohl sorgten ohnehin rund um die Uhr seine Leibärzte.
Die Suche nach Gaddafi geht weiter. Wo er sich im Augenblick aufhält, das wissen wir nicht. Aber die Spur scheint in seine Geburtsstadt Sirte zu führen. Es ist 18.37 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Viele Menschen im Wendland sind beunruhigt. Gestern kam bei Messungen heraus, dass das Zwischenlager für Atommüll in Gorleben mehr strahlt als bislang bekannt. Das Umweltministerium in Niedersachsen hängt das Ganze tiefer. Eine Sprecherin sagte heute, dass die erhöhte Strahlung keinerlei Gefahr darstelle. Warum die Werte gestiegen sind, kann das Ministerium allerdings nicht erklären. Die Anwohner sind wieder einmal wütend und gehen deshalb wieder einmal auf die Straße.
Dass sie nicht mal in der Lage sind, das Zeug irgendwo hinzustellen und dann sicher zu verpacken, das zeigt, wie unsicher diese ganze Technologie ist.
Nicht in Ordnung, dass das so abgeflacht dargestellt wird. Die Bevölkerung hier immer noch so in dem Glauben gelassen wird, dass das harmlos ist.
Nur Lug und Betrug. Die Betrügung ist von oben bis unten. Das ist so, dass das so hingemessen, dass alles passt.
Viele Menschen rund um Gorleben sind entsetzt über die erhöhten Neutronenwerte. Auch Kerstin Rudeck von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Sie hat sich heute Morgen mit einigen Mitstreitern ins Auto gesetzt und ist spontan zum Zwischenlager Gorleben gefahren.
Unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich hier gerade. Also es ist lediglich eine Halle, eine Leichtbauhalle, die also einem Wetterschutz dient, aber in keinster Art und Weise geeignet ist, Atommüll zu lagern.
Gegen Mittag fahren auch einige Mitglieder von Greenpeace vor. Auf einem LKW haben sie eine Castor-Attrappe montiert. Damit wollen sie einem Gerücht Ausdruck verleihen, das unter Umweltschützern die Runde macht. Experten hätten bereits 2010 erhöhte Neutronenwerte gemessen.
Die hatten also nach dem letzten Castor-Transport im November letzten Jahres herausgefunden, dass der damalige Castor-Transport um 40% mehr Neutronenstrahlung aufgewiesen hat, als die Transporte zuvor, die schon am schlimmsten radioaktiv strahlend waren. Das heißt, es war eigentlich damals schon absehbar.
Jürgen Auer, Sprecher der Betreiberin GNS, der Gesellschaft für Nuklearservice, dementierte das umgehend. Laut einem Vermerk überlegt das Ministerium, die Nuklearbehälter in der Halle einfach umzusetzen. Rudeck hält das für einen Täuschungsversuch.
Das Problem wird gerade dermaßen runtergespielt. Also als ich das gehört habe, dass jetzt die Überlegungen sind, in der Castor-Halle die Behälter zu verrücken, um unter die jährlichen Grenzwerte zu rutschen, das ist ein Skandal. Also so darf das Problem nicht angegangen werden.
In diesem Jahr dürften keine weiteren Castor-Transporte mehr rollen, fordern Greenpeace und die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Auch Jürgen Schulz, Landrat im Kreis Lüchow-Dannenberg, findet den Umgang der Betreiber mit den Messungen mangelhaft.
Und insofern sind wir ein bisschen erschrocken, dass natürlich als erstes gesagt wird, alles ist sicher, kein Problem und Castor darf auch wieder rollen. Also wir würden gerne mal sehen, dass es mal umgekehrt gemacht wird, dass man sagt, Mensch, da ist was, lass uns das erstmal aufklären, lass uns schauen und dann entscheiden wir neu, wie es weitergeht.
Am Dienstag trifft Schulz sich mit Politikern aus dem Kreistag im Fachausschuss. Dort wolle er erörtern, wie der Kreis mit der neuen Situation umgehen kann. Eines sei aber klar.
Wenn auch nur ein Restzweifel bleibt, finde ich, sollte man erstmal offen damit umgehen und sagen, Castor rollt nicht und wir klären erstmal auf und dann sehen wir weiter.
Die Betreiber fordert Schulz, sollten endlich ihre Fakten auf den Tisch legen.
Wir haben die Bitte, dass beide Seiten, sowohl die Betreiberseite als auch die Aufsichtsbehörde, in diese Sitzungen kommen und dort mal Rede und Antwort steht.
Während Schulz Aufklärung fordert, will die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg weiter demonstrieren. Am Sonntag ab 13 Uhr vor dem Zwischenlager Gorleben.
Arne Schulz hat mit besorgten Anwohnern im Wendland gesprochen. Gorleben ist nicht nur eine strahlende Müllhalde, Gorleben ist auch ein Hassobjekt für viele Anwohner, Umweltschützer und so manchen Politiker. Der nächste Protest, der kommt bestimmt, wie wir gerade gehört haben, am Wochenende. Der nächste Castortransport, der kommt auch. Im November soll wieder einer nach Gorleben rollen. Was tun? Verena Gonsch kommentiert.
Das Wichtigste zuerst. Die Strahlen, die am Zwischenlager Gorleben gemessen wurden, sind nach dem Stand der Wissenschaft nicht gesundheitsgefährdend. Zum Vergleich, würde jemand neben dem Lager ein Zelt aufstellen und ein Jahr Tag und Nacht dort verbringen, hätte er in der Zeit so viel Strahlung abbekommen wie bei 2 Flügen nach Kalifornien und zurück. Jeder Bundesbürger nimmt im Durchschnitt das 13-fache jährlich allein durch die natürliche Radioaktivität, Ferienflüge und medizinische Untersuchungen wie Röntgen auf. Panikmache ist also überhaupt nicht angebracht. Trotzdem, die Grenzwerte sind aus guten Gründen so festgelegt worden und sie sollten nicht überschritten werden. Und was noch wichtiger ist, die zuständigen Behörden sollten mittlerweile wissen, dass Gorleben ein hochsensibles Thema für die Menschen in Niedersachsen ist. Und sie sollten sich besser auf die Ängste der Bevölkerung vorbereiten. Ratschläge wie, dann stellen wir die Castoren einfach ans andere Ende der Halle, dann sinkt der Grenzwert, mögen ja rein physikalisch etwas bringen. Für die verunsicherten Anwohner sind solche Äußerungen nur ein weiterer Beweis dafür, dass das Land ihre Ängste auf die leichte Schulter nimmt. Sinnvoller wäre es sicherlich gewesen, frühzeitig an einer Lösung des Problems zu arbeiten, und zwar in dem Moment, als klar war, dass die Grenzwerte in diesem Jahr erreicht werden könnten. Und das kann in diesem Fall nur heißen, die Castoren selbst müssen erneut gegen die ausdringende Strahlung abgedichtet werden. Das kann ein Blei- oder Stahlbetonmantel sein, der um die Behälter gegossen wird. Vielleicht gibt es auch andere, kostengünstigere Maßnahmen. Auf jeden Fall hat das Land Handlungsbedarf. In den kommenden Tagen wollen sich alle beteiligten Fachleute zusammensetzen, um das Problem zu lösen. Es ist nur zu wünschen, dass sie dabei deutlich sensibler vorgehen, als das jetzt geschehen ist. Die reflexhafte Forderung der Umweltverbände, jetzt alle Castorentransporte abzusagen, halte ich für kurzsichtig. Für dieses Jahr ist nur noch ein Transport im November geplant. Der nächste ist dann erst in 3 Jahren, bevor dann in 4 Jahren wieder Castorbehälter aus Großbritannien in das Lager gebracht werden sollen. Das sind Verpflichtungen, auf die sich Deutschland vertraglich schon lange eingelassen hat. Die Alternative wäre lediglich, die Castoren nach Lubmin zu bringen, in das dortige Zwischenlager. Auch dort gibt es viele Menschen, die sich am Atommüll vor ihrer Haustür stören. Freiwillig wird uns niemand anderes den radioaktiven Müll abnehmen, und mit dem Ja zur Atomenergie haben wir alle auch Ja zur Entsorgung gesagt. Was der aktuelle Vorfall aber zeigt, es wird noch jede Menge Konflikte geben um das Zwischenlager, um die Asse, ganz zu schweigen von der Frage, ob es jemals ein Endlager in Gorleben geben wird. Wenn das Land Niedersachsen sich jedes Mal ein PR-Desaster wie dieses leistet, dann ist das ein gefundenes Fressen für alle sogenannten Wutbürger. Zum Schluss nur eins. In Schweden reißen sich verschiedene Gemeinden um den Standort für ein radioaktives Endlager. Die Regierung hat sie mit Arbeitsplätzen, Geldern für neue Spaßbäder und Schulen geködert, aber auch mit vielen, vielen Gesprächen und Möglichkeiten der Beteiligung im Vorfeld. Vielleicht wäre das mal ein Modell für Deutschland.
Verena Gonsch kommentierte den Umgang der Behörden mit den Sorgen der Bürger im Wendland. Soll der Bundestag in Zukunft gefragt werden, bevor über finanzielle Hilfen aus Deutschland für den Euro-Rettungsschirm entschieden wird? Diese Frage wurde in Berlin ja heftig diskutiert. Das Bundesverfassungsgericht wird am 7. September sein Urteil zu den milliardenschweren Griechenlandhilfen aus Deutschland verkünden. Politisch brodelt die Debatte aber jetzt schon weiter. Bundespräsident Lammert hat heute einen Kompromissvorschlag ins Spiel gebracht. Gerd Depenbrock berichtet.
Es gelte, zwei Übertreibungen zu vermeiden, so Bundestagspräsident Norbert Lammert in einem Interview des Deutschlandfunks. Weder könne es eine Generalermächtigung des Bundestages geben, noch kann und soll der Bundestag bei jeder einzelnen operativen Maßnahme des europäischen Rettungsschirms mitwirken. Man werde ganz sicher einen sinnvollen Mittelweg finden.
Ich gehe davon aus, dass der Deutsche Bundestag an jeder neuen Hilfszusage für ein Land wird mitwirken müssen, dass die vereinbarten Maßnahmen regelmäßig durchgeführt werden, dass Management die Umsetzung eines solchen Beschlusses diesem Fonds überlassen werden kann.
Denkbar ist, dass bei diesen Routinebeschlüssen im Tagesgeschäft des Euro-Rettungsschirms der Haushaltsausschuss des Parlaments eingebunden wird. Bei den Fraktionen des Bundestages wurde aufmerksam registriert, dass das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zu den Mitwirkungsrechten des Parlaments bei den Griechenlandhilfen auf den 7. September terminiert hat. An diesem Tag findet während der Haushaltsberatungen des Bundestages die politische Generaldebatte statt. Am darauffolgenden Tag wollen die Abgeordneten sich in erster Lesung mit der Reform des europäischen Rettungsschirms befassen.
Das lässt darauf schließen, dass es aus der Begründung des Urteils zur Griechenlandhilfe Hinweise auf die aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichts notwendigen verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen eines europäischen Stabilitätsmechanismus geben könnte, vielleicht auch geben wird.
Deshalb, so Parlamentspräsident Lammert, seien alle Beteiligten gut beraten, vor eigenen Festlegungen dieses Urteil abzuwarten und gegebenenfalls in die abschließenden Texte mit einzuarbeiten. Inzwischen haben sich bereits die Haushaltsexperten der Koalitionsfraktionen Norbert Bartle, CDU und Otto Fricke, FDP, daran gemacht, einen Formulierungsvorschlag für die Mitwirkung des Parlaments auszuarbeiten. Diese sollen gegenüber dem jetzigen Zustand, dass die Bundesregierung sich nur um ein Einvernehmen mit dem Haushaltsausschuss bemühen muss, hinausgehen. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Peter Altmaier, der grundsätzlich das Konzept der Bundesregierung zur Euro-Rettung verteidigt, schließt Änderungen nicht aus.
Ich halte das, was wir jetzt haben, für überzeugend. Wir müssen das nur noch mit den Kolleginnen und Kollegen auch diskutieren und vielleicht das ein oder andere ergänzen. Und dann glaube ich, dass wir eine breite Mehrheit haben werden.
Wahrscheinlich wird es nun erst eine Woche später als vorgesehen zur entscheidenden Abstimmung kommen. Der Besuch des Papstes wirft den Zeitplan durcheinander, da viele Abgeordnete, aber auch Regierungsvertreter das Oberhaupt der katholischen Kirche bei seinen Besuchen in Thüringen und Baden-Württemberg begleiten werden. Allerdings würde durch diese Verschiebung eine Sondersitzung des Bundesrates notwendig.
Manchmal brauchen Parteien gar keine politischen Gegner, um sich schwächen zu lassen. Sie zerlegen sich einfach selbst. Einen solchen Eindruck vermittelt derzeit die Linkspartei. Das Führungsduo Lötsch und Ernst wirkt kraftlos und zerstritten mit der Parteibasis. Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen parteiinterne Querelen. Wollen die Linken bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im September nicht abstürzen, müssen sie was tun. Seit heute Mittag sitzen die Vertreter der Bundestagsfraktion in Rostock zusammen. Jochen Ziehut ist für uns dabei.
Missverständliche Äußerungen zum Mauerbau und ein unkritischer Glückwunschbrief an Kubas Revolutionsführer Castro. Die parteiinternen Debatten über neue Missgriffe des Führungsduos Gesine Lötsch und Klaus Ernst sind heftig. Aber Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi wischt das öffentlich vom Tisch.
Wir haben keine Personaldebatte, wir brauchen zurzeit auch keine Personaldebatte, die kommt sowieso.
Das ist auch ein Appell an die Partei. Die Journalistenfrage, ob Lötsch und Ernst die richtigen Vorsitzenden seien, beantwortet der Fraktionschef ausweichend.
Also wir haben auf demokratische Art und Weise zwei Vorsitzende gewählt. Sie sind es, bis wir Neuwahlen haben zumindest. Ob sie dann nochmal antreten, müssen sie erstmal selber entscheiden.
Wirkliche Unterstützung klingt anders. Dann aber schiebt Gysi vorsichtshalber nach, die beiden hätten aber auch Gutes gemacht.
Vorsitzender solcher Partei zu sein, das ist auch nicht einfach. Und das nach Lothar Bisky und Oskar Lafontaine zu werden, ist vielleicht noch ein Zahn schwieriger.
Vor dem Hintergrund der jüngsten Diskussionen sagte der linken Fraktionschef, Fehler können jedem passieren. Den Stil des unkritischen Glückwunschbriefs an Kubas Diktator Castro kritisierte er in diesem Zusammenhang.
Also ich meine, der Stil ist überhaupt gar nicht meiner.
Parteichef Ernst versucht, die Personaldiskussionen offenbar mit dem Vorschlag zu beruhigen, vor den Neuwahlen in der Parteispitze im kommenden Frühjahr die Basis bei der Kandidatenaufstellung zu beteiligen. Die Frage, ob das denn auch anderes Führungspersonal bedeuten werde, beantwortet Ernst so.
Das bedeutet, dass die Mitglieder die Möglichkeit haben, über die Kandidaten, die sich dann zur Wahl stellen, entscheiden zu können.
Fraktionschef Gysi begrüßt diesen Vorschlag.
Wahrscheinlich brauchen wir das auch. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten haben. Und sollte ich Fraktionsvorsitzender bleiben, ist es klug, wenn ich mich dann raushalte.
Ernst und Lötsch äußerten sich am Rande der Klausur nicht zu der Frage, ob sie wieder kandidieren werden. Beide werden vor allem in den Landesverbänden, wo im September Wahlen anstehen, für das schlechte Image der Linken verantwortlich gemacht. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Die Wahlkämpfer dringen mit ihren Inhalten nur noch schwer durch. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit Gysi formulierte es der linke Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, Helmut Holter, recht vorsichtig.
Ich sage immer, das ist wenig hilfreich, aber das sind alles nicht die entscheidenden Fragen für die Wahlen hier. Also weder die Mauer noch Fidel Castro stehen am 4. September hier zur Wahl.
Holter will Rot-Schwarz ablösen und bietet sich der SPD als Koalitionspartner an, hält das bei stabilen 17% der Umfragen für aussichtsreich. So geht es den linken Landesverbänden und der Bundestagsfraktion bei dieser Klausur darum, wieder mit Themen wie Altersarmut, Gesundheitsreform, gerechter Bildung oder Antworten auf die Euro-Krise zu punkten, anstatt nur durch Personalquerelen wahrgenommen zu werden.
In Japan hat es heute ein Nachbeben gegeben, ein politisches Nachbeben. Naoto Kan hat seinen Rücktritt erklärt als Ministerpräsident und Vorsitzender der Demokratischen Partei. Damit reagierte Kan auf seine schlechten Umfragewerte und zieht Konsequenzen aus der Kritik gegen ihn, gegen sein Krisenmanagement nach dem Erdbeben, dem Tsunami und der Atomkatastrophe in Fukushima im März. Japan bekommt damit den 6. Regierungschef innerhalb von nur 5 Jahren. Schon am Dienstag soll die neue Regierung vorgestellt werden. Peter Kujat über den Fall des Naoto Kan.
Es waren zuletzt auch die Mitglieder seiner eigenen Partei, die den ungeliebten Vorsitzenden loswerden wollten. Ein Misstrauensvotum der Opposition vor knapp 3 Monaten konnte Kan nur überleben, weil er in Aussicht stellte, bald zurücktreten zu wollen. Was mich angeht, so wünsche ich mir, die Aufgaben, die mit dem starken Erdbeben verbunden sind, zu erledigen. Wenn ich meine Verantwortung erfüllt habe, dann möchte ich den Stab an einen Vertreter der jüngeren Generation weitergeben. Später präzisierte Kan den Zeitpunkt und forderte von der Opposition wie der eigenen Partei, dass zuvor die Gesetze zur Förderung der erneuerbaren Energien und zur Ausgabe weiterer Staatsanleihen verabschiedet werden müssen. Das war heute im japanischen Parlament der Fall und Naoto Kan blieb bei seinem Wort. Heute sind alle wichtigen Gesetze verabschiedet worden. Damit erkläre ich entsprechend meiner bisherigen Aussagen meinen Rücktritt als Parteichef. 3 seiner Minister werden sich wohl um das höchste Amt in Japan bewerben. Industrieminister Kaeda, Finanzminister Noda und Agrarminister Kano müssen bis morgen ihre Kandidatur bekannt geben. Denn die DPJ, die Regierungspartei, hatte den Zeitplan bereits vor Kans Rücktrittsankündigung festgelegt. Am kommenden Montag bestimmen die Abgeordneten der DPJ einen neuen Vorsitzenden, der dann wahrscheinlich am Dienstag im Parlament zum nächsten Premierminister Japans gewählt werden dürfte. Naoto Kan betonte in seiner Abschiedsrede: Ich selbst bin der Meinung, dass ich alles, was getan werden musste, auch getan habe. Naoto Kan war hinsichtlich seiner Bemühungen nach der dreifachen Katastrophe vom 11. März zuletzt auch aus den eigenen Reihen kritisiert worden. Die Hilfsmaßnahmen für die Erdbeben- und Tsunami-Opfer wären nur schleppend in Gang gekommen. Eine starke Führung im Umgang mit dem havarierten AKW Fukushima hätte Kan vermissen lassen. Kans Umfragewerte bei der japanischen Bevölkerung betrugen zuletzt nur mehr 15%. Allerdings wusste er in einer Frage die Menschen hinter sich. Kan wollte langfristig einen Ausstieg Japans aus der Kernenergie vorbereiten. Mit dieser Politik hatte er sich in den eigenen Reihen jedoch weiter isoliert. Es ist daher fraglich, ob sein Nachfolger diesen Kurs fortsetzen wird.
Die Griechen brauchen Hilfe von europäischen Staaten. Nein, es geht diesmal nicht um den Euro, sondern um die heftigen Waldbrände, die seit Tagen in Griechenland wüten. Am schlimmsten sind sie im Osten des Landes, in der Region Evros, in der Nähe der türkischen Grenze. Dort wurden allein durch ein großes Feuer mehr als 3000 Hektar Land zerstört. Das ist etwa so groß wie 3000 Fußballfelder. Stefan Wurzel hat die Einzelheiten.
Löschflugzeuge und Hubschrauber fliegen in niedriger Höhe über die brennenden Büsche und Bäume und werfen tonnenweise Wasser ab. Hunderte Feuerwehrleute und Freiwillige sind im Einsatz. Außerdem unterstützen Soldaten der griechischen Armee die Löscharbeiten. Doch die Brände ganz im Osten Griechenlands wüten weiter. Ein Feuerwehrmann sagte im Fernsehen: Wir befürchten, dass wir das Feuer hier irgendwann gar nicht mehr kontrollieren können. Der Wind wird immer stärker. Wir haben hier zwar auch Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz, aber wenn nicht mehr Hilfe aus der Luft kommt, wird es sehr schwierig, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Spanien und Frankreich haben angekündigt, je 2 Löschflugzeuge nach Griechenland zu schicken. Eigentlich sollten die 4 Maschinen bereits heute Mittag vor Ort eingesetzt werden. Voraussichtlich werden die Löschflugzeuge nun allerdings erst am Abend in Griechenland ankommen. Wegen der Dunkelheit können sie dann erst ab morgen helfen, die Waldbrände zu bekämpfen. Auch Italien hat angekündigt, ein Löschflugzeug zu schicken. Das wird allerdings auf dem Weg nach Griechenland einen Zwischenstopp in Albanien einlegen und dort beim Löschen helfen. Denn auch in Griechenlands Nachbarland brennen zurzeit Wälder. Wir haben leider diese starken Winde, deswegen droht die Situation immer wieder außer Kontrolle zu geraten. Das Wetter arbeitet gegen uns, aber wir tun unser Bestes. Der Gouverneur der betroffenen griechischen Region Ostmazedonien und Thrakien, Aris Yannakidis. Tatsächlich ist der teils stürmische Wind, der die Brände immer wieder anfacht, das größte Problem, mit dem die Einsatzkräfte zu kämpfen haben. Weil der Wind aus dem Norden kommt, wehen dichte Rauchschwaden in Richtung Meer und in Richtung der Küstenstadt Alexandropolis. Der Himmel über der 65.000 Einwohnerstadt ist verdunkelt. Es regnet Asche und Staub. Der örtliche Bischof sagte im Fernsehen: Die Lage ist wirklich sehr schlimm. Wir hoffen auf Gottes Hilfe und dass dieser Wind nachlässt, damit sich das Feuer nicht weiter nach Süden ausbreitet. Inzwischen schlägt die Feuerwehr riesige Schneisen in die Wälder rund um Alexandropolis. Damit will sie verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Bereits vorgestern mussten in der betroffenen Region ein Kinderferienlager und mehrere Dörfer wegen der Feuergefahr geräumt werden. Wetterforscher sagen auch für die nächsten Tage starke Winde und Sturmböen voraus. Die Waldbrandgefahr bleibt nach Angaben der Feuerwehr weiter hoch.
Tja, und während in Griechenland Brände wüten, bereiten sich die Menschen an der Ostküste der USA auf einen Wirbelsturm vor, der den Namen Irene trägt. Morgen könnte der Hurrikan dort ankommen. Experten gehen davon aus, dass etwa 55 Millionen Menschen betroffen sein könnten, wenn Irene am Wochenende über New York und Washington hinwegfegt. Anna Engelke über Menschen, die versuchen, ihr Hab und Gut und sich selbst in Sicherheit zu bringen.
Im US-Bundesstaat North Carolina könnte der Hurrikan zum ersten Mal auf Land treffen, und zwar morgen Nachmittag. Die Menschen dort versuchen, sich auf die Folgen der massiven Regenfälle und orkanartigen Windböen vorzubereiten. Nur einen pro Person bitte, ruft dieser Verkäufer in einem Baumarkt in North Carolina. Und damit meint er nur einen Stromgenerator pro Person. Dass durch Hurrikan Irene die Stromversorgung in Mitleidenschaft gezogen wird, davon gehen die meisten aus wie diese Frau. Kein Strom, wir sorgen uns, dass die Nahrungsmittel schlecht werden und um alles andere. Spanplatten zum Schutz von Türen und Fenstern finden reißenden Absatz, genau wie Pumpen, um Wasser aus überfluteten Kellern und Wohnungen herauszubekommen. Dazu versorgen sich die Menschen mit Taschenlampen, Batterien und natürlich mit Lebensmitteln. Sachen wie trockene Brezen, Dosenfrüchte, nur für den Fall, dass wir für einige Tage keinen Strom haben. Erzählt diese Frau. Sie wartet in einer langen Schlange vor einer Supermarktkasse in North Carolina. Seit Tagen fordern die Behörden die Menschen auf, sich für Hurrikan Irene zu wappnen. Zwar hat sich der Wirbelsturm heute abgeschwächt und ist nun ein Hurrikan der Kategorie 2. Die Experten gehen allerdings davon aus, dass Irene wieder an Kraft gewinnt. Am Nachmittag wandte sich Präsident Obama von seiner Urlaubsinsel Martha's Vineyard direkt an seine Landsleute an der Ostküste. All indications point to this being a historic hurricane. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass dies ein historischer Hurrikan ist, sagte Obama, und dann hatte er noch diese dringende Aufforderung. I cannot stress this highly enough. Ich kann das gar nicht genug unterstreichen. Wenn Sie sich in dem vorhergesagten Durchzugsgebiet des Hurrikans befinden, müssen Sie jetzt Vorsichtsmaßnahmen treffen. Warten Sie nicht. Wir hoffen aufs Beste, aber wir müssen für das Schlimmste vorbereitet sein. Der oberste Katastrophenschützer des Landes, Craig Fugate, schätzt, dass bis zu 80 Millionen Menschen die Folgen von Irene zu spüren bekommen könnten. So viele Menschen leben entlang der US-Ostküste, von North Carolina im Süden bis hoch in die Neuenglandstaaten. 1000 Kilometer lang ist dieser Küstenabschnitt. Für 7 US-Bundesstaaten ist schon der Notstand ausgerufen worden. Sturmwarnungen gibt es für die Menschen in den Ballungsgebieten Washington, Philadelphia, Boston und New York. Vor allem auf die 8 Millionen Einwohnermetropole New York schauen die Katastrophenschützer mit Sorge. Der CNN-Meteorologe Rob Marciano. Südliche Teile der Stadt könnten überflutet werden. Die Flughäfen John F. Kennedy und LaGuardia, abhängig vom Verlauf und der Größe dieses Dings. Das Ding, Hurricane Irene, hat ein ungewöhnlich großes Ausmaß. Deswegen können zahlreiche Gegenden entlang der Ostküste und auch im Hinterland betroffen sein, selbst wenn sie nicht im Auge des Orkans liegen.
An der Ostküste der Vereinigten Staaten bereiten sich die Menschen auf den Wirbelsturm Irene vor. Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bensch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.